Das Wort Gottes für diesen Sonntag findet sich im Propheten Daniel im ersten Kapitel in den ersten beiden Versen. Daniel 1, 1 und 2. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Schinjar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Nach dem Gebet wollen wir unseren Gott ehren mit den Chorussen Jesus höchster Name. Und ich lade Sie ein, zum Gebet und zum Anbetungslied aufzustehen. Lebendiger Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir an diesem Morgen hier zusammengekommen und danken dir auch an diesem Morgen zuallererst für diese Gelegenheit, für diese Möglichkeit, für dieses ganz besondere Geschenk, das du uns damit machst. Wir preisen dich darüber, dass wir hier an diesem Ort deinen Namen nennen dürfen, dich ehren dürfen und dass du zu uns sprechen willst, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich um deine Bewahrung, wir bitten dich um deinen Schutz und wir bitten dich ganz besonders um die Wirksamkeit deiner Worte in unserer Mitte, dass sie stärker, klarer, deutlicher sind als alle anderen Wörter, die wir sonst so zu hören bekommen. Wir hängen an deinen ewigen Worten, auch an diesem Tag, auch für die vor uns liegende Woche und beten dich darüber an. Danke für alle Fürsorge. Danke für alle Treue, danke für alle Freundlichkeit, die du uns erwiesen hast. Einzelnen dieser Gemeinde, diesem Haus, diesem Werk, diesem Ort, wir preisen dich und ehren dich. Und auch an diesem Morgen bitten wir dich ganz besonders für unsere Kinder in diesem Haus, dass du ihnen wohltust, dass du sie segnest, dass dein Wort auch bei ihnen ankommt und danken dir für die vielen, die sich in diesen besonderen Zeiten um sie kümmern. Wir bitten dich um einen Weg der Weisheit, um einen Weg der Klarheit für uns persönlich und auch in unserem Land und auch in deiner Welt. Und danken dir, dass du der Herr der Lage bist. Du bist es, von dem alles kommt, auf den alles zuläuft, der alles in seinen guten, weisen Händen trägt. Und wir beten dich an über deiner Macht, deiner Weisheit und deiner Liebe und ehren dich, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Ja, danach ist man immer schlauer. Das galt schon immer und das erleben wir auch, dass es in der Geschichte, auch in der Geschichte der Wissenschaft, große Irrtümer gegeben hat. Was hat man doch alles ganz genau gewusst und das kann gar nicht anders sein. Und wenn wir uns jetzt mal so drei Beispiele anschauen, dann sollten wir ganz generell mal lernen, dass wir sehr demütig sind und sehr vorsichtig sind, was unsere Erkenntnis, was unser vermeintlich so sicheres Wissen betrifft, auch in unserer Zeit. Denn Menschen haben sich schon immer ganz gewaltig auch geirrt. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht, zwei, die sind schon aus dem 19. Jahrhundert. Der Herr Europas, Napoleon, zu seiner Zeit, da begann so ein bisschen auch die Idee der Dampfschifffahrt, also dass man auf Schiff dann eben ein Feuer macht und dann Wasser erhitzt und dann durch den Dampf das Schiff antreibt. Und er hat gesagt, was für ein Wahnsinn, also sozusagen selber Feuer an Bord unter Deck zu machen. Also ist verrückt. Wurde natürlich von der Geschichte ad absurdum geführt. Als die Eisenbahn im 19. Jahrhundert aufgekommen sind, haben Ärzte gewarnt, der Mensch wäre dafür nicht geschaffen, dass er dauerhaft sich mit Geschwindigkeiten über 25 Kilometer pro Stunde bewegen kann. Na, wenn die mal die deutsche Autobahn gesehen hätten, dann weiß ich nicht. Aber nicht nur früher haben die Menschen sich gewaltig vertan, auch heute ist es so. 1983 hat der Spiegel getitelt, also dieses Nachrichtenmagazin, Ökologisches Hiroshima. Erst stirbt der Wald, dann der Mensch. Im Jahr 2000 ist der Wald tot. Stimmt auch nicht. Ja? Also es wurden schon so viele Prognosen und so viele Dinge behauptet und gesagt. Und das betrifft auch die Bibel. Was wurde doch da alles verspottet? Was wurde doch da alles auch lächerlich gemacht? So könnte es ja nie und nimmer gewesen sein, Eins fällt jedenfalls aus, Gott musste nie eine Version B oder C seines Wortes nachschieben oder 2.0, um es digital zu sagen. Sein Wort steht für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Gott musste sich noch nie korrigieren. Und damit sind wir schon mitten in unserem Daniel-Buch, jedenfalls in einer Einleitungsfrage, denn die Historizität dieses Daniel-Buches wurde immer wieder bestritten. Ich habe mir also jetzt nach der Apostelgeschichte Daniel vorgenommen, und das ist ja nun ein ganz spannendes Buch, das ist sozusagen die Offenbarung des Alten Testamentes, und Sie werden verstehen, dass wir im Gottesdienst natürlich diese Visionen, wenn es dann so richtig ins Detail geht, die können wir im Gottesdienst nur, was die Grundaussage ist, dann besprechen, aber das werden wir dann in der Bibelstunde parallel tun. Aber jetzt wollen wir einsteigen in das Buch Daniel, also heute der erste Teil. Ich habe schon gesagt, die Bibelkritik sagt, das kann gar nicht sein, dass der Mann da im 6. vorchristlichen Jahrhundert wirklich so gelebt hat und das geschrieben hat. Es gibt eine ganze Reihe von sprachlichen Argumenten und anderen Dingen, die mögen uns jetzt nicht weiter interessieren. Das Hauptargument, warum man sagt, das war in der Makkabäerzeit, als das alles niedergeschrieben wurde, ist, es gibt keine echte Prophetie. Also in dem Buch Daniel, da werden die Diadochenkämpfe, der Siegeszug Alexander des Großen und andere Dinge so exakt und so genau vorhergesagt, dass man angeblich logisch messerscharf geschlossen hat, das muss danach geschrieben worden sein. Also man spricht dann in diesem Zusammenhang von einem Vaticinium ex eventu, also einer Prophetie, einer Prophezeiung, einer Weissagung aus dem Ereignis heraus. Das wäre also so ähnlich, wenn Sie jetzt sagen, ich gebe mir mal einen Namen, was weiß ich, Karl, Otto, Jupp, und schreibe so, als hätte ich 1925 gelebt, und würde jetzt schon 1925 sehen, was 1933 bis 1945 alles kommt. Die braune Soße und der Weltkrieg und der Untergang des Deutschen Reiches und all diese Dinge. Ja, aber ich sage das nicht ehrlicherweise, sondern ich tue nur so. Und wenn das dann einer in 2000 Jahren findet, dann denkt der Mensch, guck mal, der hat 1925 schon gesehen, was 33 bis 45 passiert. Also so ähnlich geht die Denke, das gibt's ja gar nicht, also muss da irgendeiner sich diesen Namen unter den Nagel gerissen haben und so getan haben, als hätte er das vorher schon alles gewusst. Nun, interessant ist, wie Jesus mit den Schriften des Alten Bundes, gestern haben wir auch von Dr. Martin Ernst da einiges dazu gehört, und wie Jesus und seine Jünger und die Apostel und die Schreiber des Neuen Testaments mit dem Tanach, mit dem Alten Testament umgehen, nicht ein Hauch von Schriftkritik, nicht ein Hauch von Bibelkritik, nicht ein minimalster Ansatz an historisch-kritischer Methode. Jesus kann ganz munter sagen, wie ihr bei Daniel lest in der Endzeitrede. Er kann von Jona reden. Ja, hatte denn der Sohn Gottes keine Ahnung, dass das gar keine realen Geschichten waren? Paulus sagt in seinem Zeugnis vor König Agrippa, denn ich diene also meinem Gott, Apostelgeschichte 24, ich diene also meinem Gott, dem Gott meiner Väter, dass ich allem glaube, was geschrieben ist. Also hier geht es schon auch um eine Grundfrage an die ganze Bibel. Gibt es echte Prophetie? Und selbst wenn man den Propheten Daniel ins 2. Jahrhundert verlegt, womit man ihn ja eigentlich zum Lügner macht, und damit indirekt auch Gottes Wort, selbst dann gibt es noch so viele Dinge, die bleiben, hunderte messianische Prophezeiungen, viele, viele andere Prophetien, wir werden heute noch zwei, drei sehen, die sich erfüllt haben. Also es ist ganz klar, die Bibel hat echte Prophetie. Gott kann als einziger verlässlich sagen, was kommt. Er sagt in Jesaja 45, Vers 11, fraget mich um das Zukünftige, denn ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf geschaffen. Jetzt schauen wir uns mal an, was war denn damals so ein bisschen die historische Situation? Und Sie kennen mein Faible für Geschichte, und ich werde mich sehr mäßigen, das kurz und prägnant und knapp zu machen. Aber wir müssen ja auch mal in die Situation hineinkommen, in der dieses Wort und in der der Prophet wirken sollte. Und da wollen wir in einem Dreierschritt sozusagen durch dieses Thema gehen. Wir wollen uns zunächst mit der Außenschau beschäftigen. Also ich habe das auch genannt, so steht es in den Geschichtsbüchern. Und dann wollen wir im zweiten Punkt die Innenschau derselben Ereignisse sehen. Das habe ich auch überschrieben, so steht es in der Bibel. Und als dritten Punkt die Spiegelschau oder so steht es bei mir. Also fangen wir an mit der Außenschau, so steht es in den Geschichtsbüchern. Das ist natürlich, die Bibel sagt ja auch Geschichtliches. Das ist ja klar, also es steht nicht nur in Geschichtsbüchern so, sondern die Bibel ist ja auch historisch zuverlässig, wenn sie darüber Aussagen macht. Und gleich im ersten Vers, und das ist bei der Bibel so typisch, finden wir eine historische Angabe. Der Koran, der ist zeit- und raumlos. Da finden Sie keinerlei Hinweise. Die Märchen sind ja auch eben echte Märchen. Es war einmal. Die Bibel ganz anders. Die Bibel verankert die Geschichte Gottes mit dieser Welt und insbesondere die Geschichte, die Heilsgeschichte mit den Menschen, ganz real in Raum und Zeit an historischen Geschehnissen, an historischen Gestalten. Sie finden also massenweise Hinweise, es war in diesem Jahr oder es war, als das und das geschah, da zog der und der und der. Unmenge von Hinweisen. Die Bibel ist wirklich real, es ist wirklich geschehen, es sind geschichtliche Vorgänge, es ist eben auch die Art, wie Gott sich in der Geschichte offenbart und mitteilt. Also im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, da kam der König von Babel und er hat eben Teile der Geräte des Tempels Gottes aus Jerusalem in die Schatzkammer seines Gottes gebracht und er hat auch ein Stück weit eben Jerusalem dann unterjocht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz so Geografie und politische Konstellation uns betrachten. Und ich habe Ihnen dazu auf Ihr Textblatt eine kleine Karte aufdrucken lassen. Wie Sie unschwer erkennen können, hoffe ich jedenfalls, befinden wir uns im Süden der Türkei, also was wir Nahe Osten nennen. Aus dem angelsächsischen Raum sagt man der Mittlere Osten. Und Sie sehen da, gibt es im Zweistromland eine große Macht, Euphrat- und Tigris-Region. Und es gibt im Nildelta eine große Macht. Und das hat Gott extra so angeordnet. Also dort, wo viel Wasser ist, da ist auch viel Fruchtbarkeit. Und wo viel Fruchtbarkeit ist, da entsteht wirtschaftliche Potenz, Macht. Und wirtschaftliche Potenz heute ist militärische, politische Macht morgen. Ja? Und das ist sowohl im fruchtbaren Zweistromland der Fall, als auch im Nildelta. Und so war es tatsächlich so, dass da immer Großmächte und Großreiche entstanden sind und dass die immer auch manchmal parallel, manchmal aber eben auch abwechselnd hier das maßgebliche Element in der Geschichte war. Und jetzt hat Gott sein Volk und sein Land, er hat ja nicht nur das Volk erwählt, sondern auch das Land, Eretz Israel, das hat er so dazwischen gelegt, die Levante. Und es war jetzt immer von den Assyrern oder Babyloniern oder anderen Zweistrommächten war das Einfluss- oder Herrschaftsgebiet oder eben von Mizraim, von Ägypten her. Oder manchmal auch einfach Kampfplatz. Ja, da haben sie sich da getroffen und haben da ihre Gefechte ausgetragen. Und so ist es auch zur Zeit Daniels im 6. vorchristlichen Jahrhundert, um 600 vor Christus. Da kämpfte das neue, aufstrebende, neubabylonische Reich, das gerade 612 die Hauptstadt der Assyrer Ninive zerstört hat. Die haben ja nochmal 150 Jahre geschenkt bekommen. Und Sie als Bibelkenner wissen auch, worauf das zurückgeht. Da war nämlich so ein kleiner, bockiger Prophet. Der wollte nicht, wie Gott wollte. Aber war ein Prophet Gottes. Und das sagt er auch noch den Seeleuten. Ich bin ein Diener Gottes, aber auf Abwägen. Das war der Jona. Und da haben sie sich gebeugt. Und da hat Gott das Gericht nochmal verzögert. Es dauerte dann noch wirklich 150 Jahre, so grob. Aber 612 war dann Ninive gefallen. Und Babylon wurde immer größer und drängte auch Richtung Levant und Ägypten. Und da führte es dann letztendlich zur Herrschaft der Babylonier. Sie haben das auf dieser Karte, damit wir dann auch noch kurz hier die Farbenlehre machen. Das Grüne, das ist so etwa die Sphäre des Babylonischen Reiches. Und Sie sehen Juda, das ist ein kleines Königreich um die Zeit gewesen, wurde immer kleiner. Also vom Großreich Davids und Salomos war da nicht mehr viel zu sehen. Das ging hoch bis in die heutige Türkei Und da war auch eine große Schlacht, 605 mit den Ägyptern, Karkemisch. Das ist etwa da, wo das heutige Raqqa ist, die frühere IS-Hochburg. Also die ganze Region, die heute wieder so im Fokus ist, war damals auch schon im Fokus. Und das ist ja auch biblisch prophezeit. Und dann sehen Sie Mizraim, sehen Sie Ägypten vom Nildelta, Sinai-Halbinsel und dazwischen das kleine Juda, Jerusalem, das mehr oder weniger immer tributpflichtig war. Also das ist so der Hintergrund. Die Großmächte kloppen sich da. Und Juda ist mehr oder weniger ein Spielball. Versucht sich da irgendwie durchzulavieren, macht große politische Fehler, schlägt sich auf die falsche Seite, denkt dann, jetzt wäre wieder die andere Seite dran, da wollen wir gleich mal wieder die Seiten wechseln. Und es geht so ziemlich alles schief. Es gab dann 605 eine erste Deportation von der Elite Judas, Jerusalems nach Babylon. Und da war Daniel und seine drei Freunde dabei. Und die Jungs, so muss ich sagen, die waren vielleicht mal gerade 12 bis 15 Jahre alt, gehörten der Elite, dem Adel an. Dann haben wir, nachdem König Joachim mal plötzlich die Zahlung an Nebukadnezar eingestellt hat, eine zweite Deportation. Da eroberte dann Nebukadnezar 597 tatsächlich zum ersten Mal Jerusalem. Und da wurden weitere Menschen aus Juda, weitere Juden, weitere Israeliten nach Babylon weggeführt. Dann wurde Zedekia eingesetzt. Und der Kerl, das können Sie so nachlesen, so plastisch im Buch Jeremia, wie der Prophet, also wirklich, ich meine, der hat ja auch einen Dienst. Er war ja kein hochgeehrter Bischof, gell, mit Dienstwagen und Tagesschau-Interviews und roten Teppich und die Kanzlerin lässt bitten und dann reist man dahin und das hin. Der kriegte ja nur Kloppe für seinen Dienst. Der kriegte nur Kloppe. Und was für welche? Ach, das ist schon auch ein spezieller Dienst. Naja, also jedenfalls, er hat alles versucht, aber Zedekia, das war so ein schwankender Kerl und letztendlich hat er sich doch nicht im Glauben durchgerungen und bricht den Treueeid, den er dem König von Babylon geleistet hat. Und dann kommt die Katastrophe. Der Tempel und die Stadt werden 586 zerstört, eine dritte Deportation. Und dieser Tisha B'Av, das ist der 9. Av, das ist so ein Monat in Israel, das ist ein absoluter Trauertag bis heute. Also nach jüdischer Überlieferung wurde am Tisha B'Av, das ist übrigens dieses Jahr nicht mehr so lang dahin, der 30. Juli, und davor geht eine dreiwöchige Fastenzeit voraus, und dieser Tisha B'Av nach jüdischer Überlieferung, an diesem Tisha B'Av, am 9. Av, wurden beide Tempel zerstört, also nicht nur jetzt in der babylonischen Zeit der salomonische Tempel, sondern dann auch 70 nach der Tempel von Herodes dem Großen, den er so prachtvoll ausbauen lassen hat, durch die Römer. Übrigens gibt es eine chassidische Sage, dass der Messias, also der das ganze Blatt wenden soll, auch an Tisha B'Av geboren wird. Ja, aber naja, wir wissen ja schon, wer der Messias ist. Also die Juden sind übrigens, das müssen Sie wissen, an diesem Tag geht man stumm in die Synagoge. Man betet auf dem Boden, stumm, und man geht stumm wieder hinaus. Das Einzige, was man macht, ist Klagelieder lesen und Kinot, das sind Totenlieder. Das sind Toten, ein Tag der tiefen Trauer. Und wenn Sie eine jüdische Hochzeit schon mal verfolgt haben, dann wissen Sie ja, dass bei dem Fest der Freude schlechthin im Judentum, die Hochzeit, da geht echt die Post ab. Ich gucke da so gern zu, wenn ich in Jerusalem bin oder woanders, aber meistens habe ich es nur in Jerusalem gesehen. Aber es gibt einen Moment bei der ganzen Zeremonie, wo der Schmerz, dass der Tempel zerstört ist und die Stadt einmal zerstört wurde, auch bei diesem Freudenfest deutlich werden soll. Es ist da, wo ein Glas zertreten wird. Also, das war die äußere Situation. Sie können mich loben. Ich habe mich für meine Verhältnisse, was Geschichte betrifft, wirklich kurz gefasst. Und ist auch wichtig als Background, sonst versteht man überhaupt nicht, um was es da geht. Man könnte jetzt sagen, Pech gehabt, dumm gelaufen. Ne? Der Mossad der damaligen Zeit hat versagt. Sie haben sich auf die falsche Seite geschlagen. Das diplomatische Korps hat versagt. Die haben die militärischen Verhältnisse falsch eingeschätzt. Es ging so einiges schief und es endete eben mit einer Katastrophe, so ist das halt. Schicksal gepaart mit Unfähigkeit, Fehleinschätzung und Pech. Oder wie es unser Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner unnachahmlichen Art gesagt hat, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu. So war es bei denen damals auch. Gepokert und Pech gehabt, aufs falsche Pferd gesetzt. Wäre es anders gekommen, wären wir groß rausgekommen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das ist die Innenschau, so steht es in der Bibel. Und da sehen wir ganz andere Zusammenhänge. Die Bibel gibt Licht für die Zusammenhänge, die der Mensch sonst nicht sehen kann. Auch da kann ich an gestern Abend, wir haben einen begrenzten Verstehens- und Erkenntnishorizont und selbst da machen wir noch viele Fehler. Aber um das wirklich Ganze zu verstehen, oder sagen wir mal, das Ganze ist jetzt auch schon wieder, aber was wirklich Sache ist, braucht man die Offenbarung durch Gott, den Geist Gottes, die Augen des Geistes. Paulus betet um erleuchtete Herzensaugen. Ich weiß nicht, Sie werden wahrscheinlich noch nie eine Herz-OP durchgeführt haben. Vielleicht waren Sie mal Teilnehmer, aber dann in der Narkose eine Etage tiefer. Und die anderen haben, aber da wird man noch keine Augen gefunden haben. Jedenfalls ist mir nichts bekannt, dass die da erstmal die Augen rausnehmen vom Herz, bevor sie dann den Bypass legen oder sonst was. Das ist ein Sprachbild. Die innere Augen. Es gibt Dinge, die sieht man mit den natürlichen Augen, die sind nicht zwischen 380 Nanometer und 800 Nanometer Wellenlänge, elektromagnetisches Spektrum. Aber die gibt's. Die gibt's. Neulich habe ich vom Rebbe gehört, der sagte, wenn einer Gott gesehen hat, Gott hat nie einer gesehen, im rabbinischen Judentum, höchstens Licht oder so, aber Gott selber hat nie einer gesehen. Und dann sagte er so nett, na und wenn er einen gesehen hat, dann wäre er ein Fall für die Psychiatrie. Ja, aber ihn gibt's, er ist unsichtbar, aber er ist da. Er ist da. Und so müssen wir auch hinter die äußeren Fassaden der Geschichte blicken. Übrigens nicht nur der Geschichte dieser Welt, der Geschichte Israels, sondern auch unserer persönlichen Geschichte. Die Außenschau greift viel zu kurz. Wenn einer durchblickt, dann Gott, der alles geschaffen hat. Und auch hier gilt über das Zukünftige, fraget mich. Das gilt auch für mein ganz persönliches Leben. Wer wirklich durchblicken will bei sich und seinem Lebensweg, der kommt an Gott und seinem Geist nicht vorbei. Also der zweite Punkt, so steht es in der Bibel, die Innenschau. Von außen sieht es nach Politik, Zufällen, Kräfteverhältnissen, Schicksal aus. Und von innen betrachtet, nach dem Zeugnis der Schrift, ist es gelenkte Geschichte. Von Gott gewollte, geführte Geschichte, kontrollierte Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie das mit Ihren Kindern, Enkeln mal gemacht haben, dass Sie irgendwas Magnetisches auf den Tisch gelegt haben und Ihnen aber nicht gezeigt haben, dass Sie unter der Tischplatte in der Hand einen starken Magneten haben. Ja? Und da können Sie ja die Kinderaugen richtig zum Strahlen bringen. Die gucken dann wie der VW Käfer, Baujahr 78. Die Dinger bewegen sich. Der Papa, der Opa, die Oma, die kann zaubern. Das bewegt sich. Das bewegt sich einfach. Komm, probier du mal. Bewegt sich nicht. Ja, komm, jetzt nochmal wieder her. So, es ist klar, wenn man weiß, dass der Magnet unter dem Tisch ist und wenn man vom Magnetismus, naja, muss man nicht mal verstehen, kann man sowieso noch nicht richtig erklären, aber wenn man weiß, das ist die Ursache, dann ist ja alles klar, man sieht es nur nicht. Verstehen Sie? Und das ist das entscheidende Momentum, auch in der Daniel-Geschichte und in unserem Leben. Man sieht es nicht, aber das ist das Entscheidende. Alle anderen Erklärungen greifen viel zu kurz. Die Außenschau genügt nicht, die führt sogar unter Umständen in die völlig falsche Richtung. Und das lehrt nun eben die Bibel. Da wäre natürlich eine lange Bibelarbeit, die ganzen Bibelstellen zu sagen. Ich bezeuge Ihnen das jetzt mal einfach so, dass die Bibel ganz klar spricht, dass Gott alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Das hat ungeheure Konsequenzen. Mir sagte ein Freund, ein Verkündiger, hätte neulich in einer anderen Gemeinde auch mal ein paar Dinge in die Richtung angesprochen und da gab es dann großen Aufruhr und große Probleme, weil man sagen könnte, es kann doch nicht sein, dass Gott mit dem und dem und dem und der Sache was zu tun hat. Aber denken Sie nur mal, es geschehe in dieser Welt, in Ihrem Leben etwas, was Gott nicht will und trotzdem geschieht. Wer sagt Ihnen dann, dass Sie wirklich gerettet sind, wenn Dinge geschehen, die Gott nicht will? Verstehen Sie? Also, ich will Sie jetzt nicht, aber Sie müssen das mal durchdenken. Die Bibel bezeugt, es gibt eine letzte, höchste Instanz, die über allem waltet. Und jetzt kommt ein Wunder, da kriegen wir gar nicht so ganz auf die Reihe, das ist aber göttlich. Da gibt es noch eine Ebene der Engelmächte, Kosmokratoren und so weiter. Und dann gibt es eine menschliche, tierische Ebene. Und die haben in ihrem begrenzten Bereich eine begrenzte Freiheit. Die können auch noch Entscheidungen treffen. Und trotzdem die Milliarden und Billionen von Einzelentscheidungen in ihrem begrenzten Raum werden von Gott so gelenkt und geleitet, dass letztlich das zusammenkommt und nur das zusammenkommt, was er will. Okay? Lassen wir mal einfach so stehen. Und das ist sehr wichtig, dass Gott regiert. Martin Luther hat das, was das Böse betrifft, mit dem Bild versucht darzulegen, der Satan wäre, also er hat das jetzt auf diese Finsternismacht mal bezogen, der Satan wäre der Kettenhund Gottes. Ja, ein Kettenhund, da können Sie so und alles möglich machen, solange Sie hinterm Radius der Kette stehen. Ja? Oder die Kette auch nicht reißt, da haben Sie auch ein Problem. Aber Sie können mit dem Hund alles Mögliche machen. Ja? Der kann da kläffen und knurren und drohen, wie er will. Und ist ja klar, je länger die Kette ist, desto mehr Wirkradius hat er. Beißradius. Und je kürzer die Kette wird, desto weniger kann sie bewegen. Und wir sehen das im Buch Hiob und auch an anderen Stellen, dass Gott unterschiedlich lang die Kette lässt, die Leine. Und so hat jeder Mensch, ist nur ein Bild, aber jeder Mensch hat einen bestimmten Bereich, einen Radius, in den er hineingestellt ist. Das ist sein Lebensbereich. Und in dem trägt er auch Verantwortung. Und für das, was er dort entscheidet, muss er sich auch vor Gott rechtfertigen. Und das kriegen wir eben denkerisch nicht ganz zusammen. Und trotzdem ist es letztendlich Gott, der in allen Bereichen alles lenkt und leitet. So bezeugt das die Bibel. Von unten gesehen, Sie kennen das Bild des Teppichs. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Teppich geknüpft und ich glaube auch nicht, dass ich es machen werde, aber ich habe das gehört. Manche Teppiche kann man ja so Wendeteppiche, ja, der hat man ja, wenn man das nicht mehr sehen kann, dreht man rum, da hat es was anderes unten dran. Ja, aber früher so, also ich glaube, früher gab es das nicht, da war von unten der Teppich ein einziges Chaos. Und hat man ihn von oben betrachtet, dann war es ein Muster. Und Kosmos, das Wort für Welt, das heißt Schmuck auch. Gott webt seinen Schmuck, aber von uns, von unten betrachtet, ist das alles recht chaotisch und durcheinander. Zufällig. Ist es aber nicht. Also ich vergleiche das ja gern, das haben Sie sicherlich von mir schon mal gehört. Gott spielt Schach, aber nicht nur auf einem Brett. Ich habe ja immer die Großmeister bewundert, die da simultan Schach gespielt haben. Also Wahnsinn und dann noch aus dem Blind zum Teil gegen 10 gute Spieler gewonnen haben, alles im Kopf hatten und so. Das ist schon ganz erstaunlich. Aber Gott, der spielt auf Milliarden von Brettern gleichzeitig und noch auf verschiedenen Ebenen. Und die Ebenen korrespondieren noch miteinander. Und jetzt kommt der Knaller, die Figuren können sich noch bewegen. Stellen Sie mal beim normalen Schachspiel vor, Sie gehen mal kurz irgendwo weg, dann steht Ihr Turm nicht mehr auf dem Brett, sondern daneben. Da würden Sie sagen, hey, was, so ist ein billiger Trick hier. So gewinne ich auch, ja, du hast meinen Turm vom Brett genommen. Aber die Figuren haben ein Eigenleben, aber doch ist Gott derjenige, der lenkt und leitet. Und so ist es auch mit dem Gericht über Juda und Jerusalem und der Zerstörung des Tempels. Das war von außen irgendwie alles unglücklich, politisch schlecht gelaufen, dumm gelaufen, aber es war von Gott sowohl angekündigt, als auch letztendlich genehmigt worden. Schon Mose sagt, wenn ihr ungehorsam seid, dann wird eine Zeit kommen, da wird euch Gott unter die Nation zerstreuen. Und rund 130 Jahre vorher, da sagt Jesaja zu Hiskia, siehe, das ist 39, Jesaja 39, siehe, es kommt die Zeit, da alles nach Babel weggebracht werden wird. Wow, als der Jesaja so ganz stolz den Gesandten aus Babylon alles gezeigt hat, was er so hat, da haben die Dollaraugen gekriegt. Ja? Und dann sind sie auch wirklich gekommen, aber es hat lange gedauert. Es wird eine Zeit kommen, da alles nach Babel weggebracht werden wird. Von deinen Söhnen werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Voilà, darüber berichtet das Buch Daniel. Das waren Nebenlinien der Davidschen Linie. Das waren wirklich Nachfahren im weiteren Sinn der Königslinie und damit auch Nachfahren von Hiskia. Und Jeremia, der darf noch während der Belagerung schon ankündigen, Kapitel 25, dass 70 Jahre wird das dauern. Und so kam es dann ja auch. Am Ende der 70 Jahre betet Daniel, wir werden noch darauf kommen, und sagt, als er das beachtete beim Jeremia, da fing er an, zu dem Gott seiner Väter zu rufen, dass die 70 Jahre um sind, dass er doch jetzt sein Volk zurückführt. Ich sage es mit meinen Worten. Jetzt ist aber auch interessant, was sagt eigentlich Gott den jetzt im Gericht Deportierten nach Babylon? Das war also im Wesentlichen die Elite. Da müsst ihr richtig Rabatz machen. Aber ihr müsst sofort eine Rebellion organisieren. Das kann nicht sein, das Gottesvolk unter götzendienerischer Fremdherrschaft. Das Erstaunliche ist, dass der Herr über den Propheten Jeremia für die 70 Jahre folgende Anweisung gibt: Suchet der Stadt Bestes, betet für sie, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Das sollen sie machen. Sie sollen nicht da untergehen, sie sollen sich nicht assimilieren, aber sie sollen das Beste für die Stadt suchen und für sie beten. Schauen Sie, und im Neuen Testament, das Gottesvolk der Gemeinde, das ist ja auch unter Fremdherrschaft. Wir sind ja im gewissen Sinn auch in der Diaspora. Und was gilt da? Suchet der Stadt Bestes. Also dieses Spannungsfeld Gottesreich, Weltreich, die Gotteskinder, die Adligen des Neuen Bundes, die Elite des Neuen Bundes, bitte Elite in Anführungszeichen, von Gott gesehen. Die Elite des Neuen Bundes, die ist auch in Babylon. Aber Babylon ist die Welt, dieses Weltsystem. Suchet der Stadt Bestes. Das hat die Christen auch immer beschäftigt. Wie gehen wir eigentlich mit der Gesellschaft, der Kultur um, in die uns Gott hineingestellt hat? Und da will ich doch kurz einen Moment verweilen, weil das eine wichtige Frage ist. Da gibt es die Gruppe der Exklusivisten, also das sind exklusiv. Das ist die Wagenburg-Mentalität. John Wayne hier, Indianer. Ja, der Dreck zieht gegen Westen und jetzt kommen die bösen Sioux oder Apachen oder was weiß ich. War ja immer so witzig bei den Filmen. Und was macht man sofort? Eine Wagenburg, ja, man hat die so einen Kreis gebildet. Komm, gib zu, du hast auch angeguckt, ne? Also, und dann saßen die innen mit ihrer Winchester, Frauen und Töchter in den Wagen drin oder irgendwo besser geschützt. Und die Indianer, die waren ein bisschen doof, finde ich immer in den Western, die sind immer nur so drumherum geritten wie bei der Eroberung Jerichos. Ich weiß nicht, warum die nicht einfach mal ein bisschen schlauer waren, aber ist egal. Und dann gab's, manchmal haben sie ja versucht reinzuhüpfen. Und manche sagen, so muss die Gemeinde sich verhalten in dieser Welt. Wagenburg-Mentalität, exklusiv. Böse, böse, böse Welt, mit der haben wir nichts zu tun, keine Berührungspunkte, maximal Distanz. Und dann auch wirklich leider oft Elite denken. Also da kann man an bestimmte mennonitische Richtungen denken, Hutterer und andere, Quäker, frühe Pfingstler. Also da gab es immer alle Strömungen auch in diesen Richtungen, aber da gab es das eben auch. Das aber nicht richtig, das aber nicht biblisch. Sie kennen sicherlich nicht weltförmig den Satz, nicht weltförmig, aber welttüchtig. Ja? Nicht weltförmig, aber welttüchtig. Und deswegen die zweite Position, das nennt man die Dualisten, ja, Martin Luther zum Beispiel vertreten. Ich denke, das ist auch die biblische Position, da sagt man, Christus und die Kultur stehen zwar im Widerspruch und die Gesellschaft, aber wir, so weit wie möglich, dürfen wir uns da auch einbringen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, ist erfunden und der Ostfriese Norbert Rose hört mit kritischer Stimme zu, weil ich nach Ostfriesland gehe, ins 18. oder 19. Jahrhundert und da ist so ein Dorf, da hat es ja nur Dörfer in Ostfriesland, da hat es ja gar keine richtigen Städte und da sind 300 Leute und unter diesen 300 Dorfeinwohnern sind auch zwei christliche Familien. Und da sagt der Henning, wir müssen mal den Deich ausbessern, sonst haut es uns in der nächsten Flut weg. So, alle Mann antreten, Kinder Eimer schleppen oder Frauen das, ist ja auch egal. Und dann, was wäre das für ein Zeugnis und was wäre das für ein Verhalten, wenn jetzt die zwei christlichen Familien sagen würden, mit euch haben wir nichts zu tun, das ist Welt. Das ist Welt. Es dauert noch ein bisschen, Sie müssen später noch mal klingeln lassen. Ne? Also das ist Welt. Das geht nicht. Der Deich schützt sie doch auch. Stehen Sie, und so sind wir, Suche der Stadt Bestes, tragen wir eine gewisse Mitverantwortung und sollen uns einbringen. Ist doch selbstverständlich. Ich hätte meiner gesagt, die zwei Familien müssten die ersten auf dem Deich und auf dem Arbeitsplatz sein. Allerdings gibt es dann, auch da kann man das zu weit treiben, das sind die Konversionisten und die Synthetisten, da verliert man sich in der Welt. Oder läuft der Idee nach, man könnte die Welt zum Guten als Ganzes verändern. Da haben wir zum Beispiel den Lot in Sodom und Gomorra. Der hat auch was verändert, aber seine eigene Familie. Ja, also es ist wichtig, dass wir hier für unsere Diaspora-Zeit auch Licht und Orientierung bekommen. Übrigens, es gab ja dann ein paar hundert Jahre später noch einen größeren Galut, nämlich die Wegführung nach dem jüdisch-römischen Krieg und nach dem Bar-Kochbar-Aufstand bis in unsere Tage. Und da, auch da sagt Hesekiel schon, nach langer Zeit, am Ende der Zeiten sollst du zum Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, kommen, die lange Zeit verwüstet gewesen sind. Wissen Sie, und wenn Sie mal den Finger Gottes richtig sehen wollen, dann gehen Sie nach Israel. Beschäftigen Sie sich mit der modernen Geschichte des Staates Israel, der Einwanderungswellen und was da eben alles auch so geschieht. Ich bin ja noch nicht, seit 1882 war ich noch nicht in Israel, also verrate Ihnen ein Geheimnis. Aber die paar Jahre, die ich da schon hinkomme, das ist mit Händen zu greifen, wie die Wüste anfing zu blühen. Wir haben etwa bei einer unserer Israelreisen haben wir eine Milchfarm, also weiß nicht, wie man das richtig sagt, also Kühe mit Milch und so, Sie wissen, was ich meine, mitten in der Wüste besucht. Verrückt. Plantagen, Fabriken. Die Vegetation geht Richtung Süden. Es ist ganz erstaunlich. Die Wüstenregion Israel, soweit ich weiß, ist die einzige Wüstenregion, wo sozusagen der Wüsteraum abgenommen wird, sonst dehnen sich die Wüsten immer weiter aus. Die Wüste lebt, das war die Vision von David Ben-Gurion. Er hat gesagt, ich werde euch aus dem Land führen, als Gericht Gottes für euren Abfall und eure Gottlosigkeit. Und dann wird das Land verwüstet werden. Und das ist geschehen. Mark Twain schreibt im 19. Jahrhundert, ich hab kaum einen Baum gefunden. Und gehen Sie mal heute, 150 Jahre später, in dieses Land. Die Wüste blüht. Also, wir schließen den zweiten Punkt ab. In Summa, die ganze Sache ist kein Zufall, sondern hat es mit dem Herrn der Geschichte zu tun. Das Entscheidende für das Gottesvolk war das Verhältnis zu Gott. Geschichte muss unter dem Aspekt Gottes gesehen werden. Durch die Geschichte redet Gott, durch die Geschichte handelt Gott. Im dritten Punkt werden wir uns fragen, das gilt ja für unser Leben auch. Ist auch nicht Zufall, Schicksalsmächte, Unfähigkeit, Schlauheit, das kann ja positiv und negativ sein. Es ist zutiefst das Handeln und das Führen unseres Gottes. Wir sehen das auch am Eingang unseres Textes, da macht es Daniel deutlich, indem er geleitet und inspiriert durch den Geist Gottes formuliert, der Herr gab sie in seine Hand. Hat nicht geschrieben, weil die Babylonier so stark waren und Nebukadnezar so schlau. Der Herr gab sie in seine Hand und die äußeren Umstände hat er dann eben auch so geführt. Also das Entscheidende ist, es hat mit Gott zu tun. Das ist der entscheidende Punkt in der Innenschau. Mein Leben und alles in der Welt hat mit Gott zu tun und ohne Subratione Dei, sagt Thomas von Aquin, also die Perspektive Gottes, ohne den Blickwinkel Gottes verstehe ich das Entscheidende nicht. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, so steht es bei mir. Jetzt kann man da natürlich auch in der Außenschau hängen bleiben. Der piesackende Chef und was weiß ich, die schwierigen Nachbarn oder können tausend Dinge sein. Warum? Weil der Arzt versagt, es ist die Frau so früh gestorben und tausend Dinge, auch Ungerechtigkeiten. Das werden wir bei der nächsten Einheit sehen. Daniel und seine drei Freunde, es waren ja treue Kerle. Trotzdem hat der Herr gesagt, ihr leidet mit diesem Volk. Da ist ein Lebenstraum zerplatzt. Ja? Nicht adlig und Tora observant im Tempel, also gesetzestreu zu dienen in Jerusalem, sondern in die götzendienerische Stadt Babylon. Also es gibt, verstehen Sie es jetzt bitte richtig, Unschuldige, die von Gott verhaftet werden in der Geschichte. Aber man hat es mit Gott zu tun. Und das gilt auch für mich, deswegen die Spiegelschau, so steht's bei mir. Es gibt auch bei mir für mein Leben eine Außenschau und eine Innenschau. Der Bischof von Schaumburg-Lippe hat, Karl-Hinrich Mansky, ich kenne ihn nicht näher und stimme auch nicht alles mit allem überein, was er in diesem Interview auf Corona angesprochen gesagt hat, aber ein Satz ist absolut wahr. Alles, was geschieht, so Manske, alles, was geschieht, muss mit Bezug auf Gott verstanden werden. Wir haben es immer mit Gott zu tun. Und es ist ein Riesenproblem, wenn man an den äußeren Verhältnissen in seinem Leben hängen bleibt und verbittert und gegen alles Mögliche kämpft und nie zum Ja zu dem kommt, ja, Vater, du machst recht. Dazu gehört auch, dass man immer ein anderes Leben führen will, also ein anderer sein will. Im Judentum, da gilt es als Art Lebensverweigerung. Der Wunsch, ein anderer sein zu wollen, eine andere sein zu wollen, ein anderes Leben zu haben, das ist, ich kann es jetzt so, ist eine Art Verweigerung gegen Gott. Das ist eine Art Leben. Du sollst leben, das ist eine wunderbare Zusage, ist aber gleichzeitig eine Mitzwa, ein Gebot. Du sollst leben und zwar so, wie ich es dir aus Liebe verordnet habe. Da habe ich auch all deine Fehler und deine Irrwege und so eingebaut, das ist jetzt alles ein Thema für sich, aber du sollst leben und nicht selbstständig dein Leben beenden, als Beispiel. Und du sollst das Leben leben, das ich dir gegeben habe. Das ist mein Geschenk an dich und du wirst nachher alles verstehen. Innenschau. Und das ist ein Lebensprozess, dass ich dazu komme, dass ich nicht immer an geplatzten Lebensträumen und hätte ich doch damals und hätte der und wäre ich nicht und so und wenn meine Schwiegermutter nicht gewesen wäre und wie die ganzen Klassiker alle so lauten, das ist ja immer das Zeichen des Unreifen, wenn alles schuld ist. Ich sage immer, was den Fußball betrifft, der Ball, der Schiedsrichter, der Wind, der Rasen. Ja? Also wir haben nicht verloren, der Ball, der Wind, der Schiedsrichter, der Rasen. Es sind immer die anderen, es sind immer die Umstände. Ich habe ja bloß, weil, aber der Gott möchte uns in die Reife, in die Mündigkeit führen und dazu gehört manchmal unter Tränen und unter Schmerzen, ja, mein Vater, ich akzeptiere. Das ist die unterste Stufe, ich akzeptiere. Zähne knirschend, besser wäre es nicht. Die nächste Stufe wäre bejahend und die höchste Stufe sehr gut im Glauben. Es ist genau richtig. Weil Gott mich so unsagbar liebt, macht das genau so in meinem Leben. Gerade auch schwierige Dinge. Also was von außen nach Zufall, menschlichen Gedanken und Plänen aussieht, Schicksal würde man sagen, die Schicksalsgöttin, das ist auch in unserem Leben in der Innenschau von oben betrachtet gelenkt und gesteuert. Mein Leben verläuft nicht irgendwie. Sprüche 2, Vers 11 heißt es wörtlich, also wörtlich übertragen, ist eigentlich ein Widersinn, aber Sie wissen, was ich meine. Ein Plan Gottes wacht über deinem Leben. Es ist kein Zufall. Es ist kein, ja, ich weiß, wie sagte mir mal, hätte ich doch damals, Gott hat mich ja noch gewarnt, aber ich wollte es ja unbedingt. Okay, diese Erkenntnis darf man haben, darf sich vor Gott beugen. Und dann auf, die Gnade ist da und weiter geht's. Und jetzt zu sagen, und dennoch wird der Herr mich dadurch segnen und wird Gutes und Reiches und Positives hervorbringen. Ich sage ja dazu. Weil Gott nicht gegen mich ist, sondern für mich ist, weil der Gott der Liebe, und das ist am Kreuz geoffenbart worden, hinter mir steht, hinter uns steht. Er ist kein Gott, der uns eins reinwirken will. Er ist ein Gott, der es gut mit uns meint und ein Leben uns schenken will und auch letztendlich führen lässt, das zum Ziel führt. Ja, Vater. Gell, es ist natürlich nicht so einfach, muss ich ein bisschen jetzt noch abgrenzen. Jetzt bei Israel war es ja so, ich sage es mal so, wenn sie gehorchen, dann segnet sie der Herr und wenn sie nicht gehorchen, dann kommen Flüche und dann kommen auch Zerstreuung und Deportation und solche Dinge. So ist es jetzt generell in der Bibel nicht. Man kann nicht sagen, also wenn es mir gut geht, dann bin ich in einer guten Spur vor Gott, in meiner Gottesbeziehung und wenn es nicht gut läuft, dann bin ich in einer schlechten Spur, in einer schlechten Gottesbeziehung. Da müssen Sie ja nur mal die Bibel durchgucken. Da können Sie in die Geschichte gucken. Wie vielen Menschen ist es jahrelang gut gegangen, obwohl sie von Gott gar nichts wissen wollten oder gar gegen Gott unterwegs waren? Und wie viele Menschen, denken Sie nur an Paulus, an Hiob, an Abraham, Sie können eigentlich alle biblischen Gestalten durchgehen, haben enorme Schwierigkeiten und Nöte ins Leben bekommen, gerade weil sie mit Gott gegangen sind. Also so einfach ist es nicht so, ja, das will mir Gott sagen. Aber dass wir sagen, Herr, erstmal, dass wir das akzeptieren, so wie ich bin, hat der Herr mich gewollt. Nicht als Ausrede, aber als Akzeptanz. Gott hat den Überblick, Gott hat den Durchblick, er weiß viel mehr. Und ich werde droben alles verstehen. Ja, Vater, ich vertraue dir. Ich war sicherlich für Daniel und seine drei Freunde auch ein Prozess. Und wir haben ja dann dieses ganz große Gebet in Daniel 9, wo er sagt, warum das Gericht sein Volk getroffen hat. Und das Interessante daran ist seine Solidarität, weil er weiß, ich habe das gleiche Herz. Er sagt, wir haben gesündigt. Und er jammert nicht rum, er hat sich's ja ganz anders vorgestellt. Und wehe ich doch noch in Jerusalem und so weiter. Sondern ein Ja zu den Verhältnissen, die der Herr ihn jetzt hineingestellt hat. Ich lebe mein Leben jetzt und nehme es so an. Ich frage nicht ständig, was hätte sein können, was wäre gewesen, wenn oder wenn nicht. Ich will kein anderer sein. Ich will das Leben nicht verweigern. Rashi sagt, man soll in das investieren, was man ist und nicht in das, was man sein will. Ja, Vater, du machst recht. Passt alles. Passt schon. Passt schon. Und das ist natürlich ein großer Glaubensschritt. Es sagt sich und predigt sich leicht und es lebt sich schwer, vor allem wenn es unten durchgeht. Aber wenn alles in Ordnung ist, dann kann ich auch sagen, ja, ich akzeptiere ich. Ach, noch ein Urlaub, gut Herr, ja, akzeptiere ich. Das ist einfach. Aber es gibt ja so Dinge, da haben wir zu knabbern. Und das ist eine Verherrlichung Gottes, zu sagen, es ist nicht irgendwie, es ist von dir. Und ich, wie Hiob gelobt wird, ich spreche dir nichts Böses zu. Der Herr hat es gegeben. Und er meint es gut. Wir dürfen das annehmen. Und jetzt will ich schließen, indem ich Sie frage, mit was hadern Sie vielleicht schon viele Jahre in Ihrem Leben? Und Ihr Herz ist bitter. Und Sie sind vielleicht auch nicht genießbar für sich und für andere, wo sie noch nie einen Ja-Vater gefunden haben, wo sie nicht versöhnt sind, wo sie nicht sagen können, das kommt auch von Gott, der es gut mit mir meint, wo Gott ihnen jetzt diese Lebenslektion nahe bringt, vielleicht unter Tränen und mit Schmerzen. Aus deiner Hand nehme ich es, mein Vater. Ja, Vater, du machst keine Fehler, du machst gut. Und am Ende werde ich das alles verstehen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir es mit einem so großen, wunderbaren Herrn zu tun haben. Das ist unfassbar. Das ist gar nicht zu ermessen, wie viele Milliarden, Millionen, Billionen Prozesse du parallel steuerst und lenkst. Und wie du doch nicht der ferne Gott bist, der immer nur irgendwie mit großen Dingen beschäftigt ist, sondern du bist ein naher Gott, ein Vater, einer, der mit ganzem Herzen bei jedem ist, der sich für uns interessiert, dem wir wichtig sind, der nicht nur sein letztes Hemd gegeben hat, sondern sein Herz, seinen Sohn. Und wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für dein Liebesengagement in unserem Leben. Wir danken dir, dass du dir Gedanken von Anfang an, ehe wir waren, über uns gemacht hast. Dass du dir überlegt hast, wer unsere Eltern sind, wo wir geboren werden sollen, wie wir ausgestattet werden, wie unser Lebensweg gehen sollen. Und du hast auch schon vorbereitet die Herrlichkeit. Danke, dass du hinter allem stehst. Danke, dass du die Welt, die Geschichte in deiner Hand hältst. Und auch unser Leben. Danke für diesen Trost, dass ein guter Plan über meinem Leben wacht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.